Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Cannabis, nicht nur Suchtmittel, sondern auch Medikament. Seit 2007 erlaubt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Ausnahmefällen, Cannabis für medizinische Zwecke zu verwenden. Seit 2011 ist es für einzelne Indikationen zugelassen. Welche Wirkungen hat Cannabis? Welche Nebenwirkungen können auftreten? Und besteht auch bei medizinischem Einsatz Suchtgefahr? Seit 2011 dürfen Ärzte den Cannabisextrakt Sativex für die Behandlung der Spastik bei Multipler Sklerose verschreiben. Ebenso kann der Cannabis-Inhaltsstoff Tronabinol, auch Tetrahydrocannabinol oder THC, als Betäubungsmittel verschrieben werden. Für diese Indikation sowie für Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapie und für Appetitlosigkeit liegen auch wissenschaftliche Studien vor, die einen Therapieerfolg nachweisen. Bei anderen Erkrankungen ist die Wirksamkeit nicht ausreichend belegt. Die Wirkung der in der Blüte der weiblichen Hanfpflanze enthaltenen Cannabinoide beruht auf dem körpereigenen Cannabinoidsystem, das unter anderem eine Rolle bei der Nervenimpulsübertragung spielt, erläutert Professor Dr. Joachim Natzdawek, Leiter der Schmerzambulanz in der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin am Universitätsklinikum Bonn. Sowohl die körpereigenen Endocannabinoide als auch pflanzliche Cannabinoide binden sich als Botenstoffe an die dafür vorhandenen Rezeptoren und können dadurch bestimmte Reaktionen auslösen oder auch hemmen. Deshalb wirken Cannabinoide, egal ob körpereigen oder pflanzlich, schmerzlindernd, entzündungshemmend und nervenschützend. Am deutlichsten ist dies für Spastik bei Multipler Sklerose belegt. Hier zeigen doppelblinde, randomisierte und placebo-kontrollierte Studien, dass die Gabe von Cannabisextrakt schmerzhafte Krämpfe und Lähmungen von MS-Patienten günstig beeinflusst, ohne dabei Muskelschwäche hervorzurufen. Der Ausgangspunkt war, dass bei MS-induzierter Spastik deutlich weniger Endocannabinoide im Körper gefunden wurden, erläutert Natzdawek. So lag es nahe, bei der MS-Therapie Inhaltsstoffe der Hanfpflanze Cannabis sativa einzusetzen, um Schmerzzustände, Missempfindungen, Zittern und Koordinationsstörungen der Muskulatur abzumildern. Das für die Behandlung von MS zugelassene Sativex enthält zwei der insgesamt über 100 im Hanf enthaltenen Cannabinoide, erläutert Professor Dr. Thomas Henze, ärztlicher Direktor des Passauer Wolf-Reha-Zentrum Nittenau und Mitglied des ärztlichen Beirats der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft. THC mildert Krämpfe und Schmerzen, während das zu etwa gleichen Teilen in dem Medikament enthaltene Cannabidiol die psychoaktiven Wirkungen des THC wie etwa Angst, Dysphorie oder Halluzinationen in Schach hält. Weil Sativex nur bei etwa 50% der Patienten wirkt, sollte seine Wirksamkeit individuell in einem etwa 3- bis 4-wöchigen Therapieversuch festgestellt werden. Zusätzlich zu der krampflösenden Wirkung dieser beiden Cannabinoide verdichten sich laut Henze die Hinweise, dass sie die häufig bei MS auftretenden Blasenentleerungsstörungen positiv beeinflussen. Dazu gibt es noch keine größeren Studien, aber viele meiner Kollegen und auch ich haben beobachtet, dass sich durch die Therapie mit Cannabinoiden oft auch neurogene Blasenstörungen besserten.
Ebenfalls bewährt hat sich THC in der Tumorschmerztherapie, für die der Wirkstoff als Betäubungsmittel zugelassen ist. Es gibt zwar schon viele gute Schmerzmittel, aber sie werden sehr unterschiedlich vertragen und sie sind auch längst nicht bei allen Menschen gleich wirksam, erklärt Natzdawek. Deshalb können Cannabisprodukte eine gute Alternative oder Ergänzung sein. Außerdem lassen sie sich auch sinnvoll mit anderen Medikamenten kombinieren, sodass deren Dosis reduziert werden kann. Das bekräftigt auch Dr. Franjo Groten-Hermann, Geschäftsführer der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente und niedergelassener Arzt in Rüthen. So ergänzen sich Dronabinol und Opiate in ihren schmerzhemmenden Eigenschaften, gleichzeitig kann Dronabinol die Übelkeit erzeugenden Effekte der Opiate lindern. Dronabinol ist zwar nach Einschätzung von Groten-Hermann eher ein schwaches Schmerzmittel, bei neuropathischen Schmerzen habe es sich aber als besonders wirksam erwiesen, ebenso bei Migräne und anderen Kopfschmerzformen, degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates, Neuralgien, Phantomschmerzen und entzündlich bedingten Schmerzen. Bei Krebs- und AIDS-Patienten mit dem sogenannten Wasting-Syndrom habe sich zudem ein appetitanregender Effekt von THC gezeigt, berichtet Groten-Hermann. Auch bei Hepatitis C und schweren Magen-Darm-Erkrankungen mit Appetitlosigkeit und Ekel vor dem Essen sowie bei Nahrungsverweigerung beim Morbus Alzheimer haben Cannabisprodukte schon bewirkt, dass die betreffenden Personen das Essen nicht mehr so sehr als ekelhaft, sondern eher als schmackhaft empfunden und daraufhin wieder mehr gegessen und an Gewicht zugelegt haben. Erprobt ist die Behandlung mit Cannabis auch beim Glaukom, bei Asthma, bei der Alzheimer-Krankheit, bei neurotischen Depressionen, beim Tourette-Syndrom und beim Hyperaktivitätssyndrom. Allerdings gibt es noch zu wenige klinische Studien, die eine therapeutische Wirkung im klinischen Einsatz zweifelsfrei belegen können, berichtet Krotenhermann. Cannabis wirkt überall, wo es Cannabis-Rezeptoren gibt, das heißt vor allem im Gehirn, in der Lunge, im Darm und in den weißen Blutkörperchen. Da Dronabinol die inneren Organe aber selbst in hohen Dosen nicht schädigt, sind seine Nebenwirkungen nur selten gravierend, erklärt Krotenhermann. Beim Rauchen von Cannabis sind vor allem Nebenwirkungen auf das Herz-Kreislauf-System zu beobachten. Bei der oralen Verwendung therapeutischer THC-Dosen ist kaum eine messbare Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System feststellbar. Weitere mögliche Nebenwirkungen sind eine Verschlechterung der Bewegungskoordination, Mundtrockenheit und gerötete Augen. Selten treten Übelkeit oder Kopfschmerzen auf. Was die Psyche anbelangt, könnten Cannabinoide zu Müdigkeit, gehobener Stimmung, Angstzuständen, psychotischen Zustandsbildern, gesteigertem Sinneserleben, Denk- und Gedächtnisstörungen sowie veränderter Zeitwahrnehmung führen. Die meisten psychischen Effekte werden von Cannabiskonsumenten als angenehm und stimmungshebend erlebt. Auch Kranke genießen gelegentlich diesen Urlaub von der Krankheit und fühlen sich entlastet, erzählt Krotenhermann. Bei Kindern und Jugendlichen allerdings sollten Dosierungen, die mit psychischen Effekten einhergehen, unbedingt vermieden werden. Bei jungen Menschen besteht ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Psychosen nach Cannabiskonsum.
Im therapeutischen Rahmen ist Cannabis in Tablettenform verabreicht, erfahrungsgemäß so gut wie nie suchterregend, berichtet Professor Dr. 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 Felix Tretter, Mitglied der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen und Chefarzt am Fachbereich Sucht am Isar-Amper-Klinikum München-Ost. Es gebe keine Studien, die den Missbrauch belegten, auch in den Drogenszenen sei das international kein Thema. Zwar kann prinzipiell alles, was auf das zentrale Nervensystem wirkt, auch missbraucht werden, erklärt der Psychiater und Neurologe. Ein Risiko für eine Abhängigkeit von diesen Medikamenten besteht aber meist nur dann, wenn zu Beginn der Therapie bereits eine Abhängigkeit von irgendeiner Droge besteht. Entzugssymptome wie Unruhezustände, Schlaflosigkeit, Speichelfluss oder Durchfall seien in diesem Fall abhängig von Dauer und Dosierung der vorherigen Einnahme sowie von der persönlichen Disposition. Sie dauerten aber selten länger als wenige Tage bis 2 Wochen. Wenn die Indikation stimmt, der Patient ärztlich überwacht und die Dosis richtig eingestellt wird, sieht auch Schmerzexperte Nazdavec keinen Grund für Bedenken bei der medizinischen Gabe von Cannabis. Bei Patienten, die unerträgliche Schmerzen haben und todkrank sind, spielt das Suchtrisiko ohnehin nicht die wichtigste Rolle. Bei Patienten mit chronischen, nicht tumorbedingten Schmerzen allerdings müsse die Cannabistherapie engmaschig überwacht werden, um frühzeitig eine eventuelle Suchtentwicklung zu erkennen und entsprechend therapieren zu können. Das in Deutschland zugelassene Spray Sativex, das zu etwa gleichen Teilen Dronabinol und Cannabidiol enthält, wird in Sprühstößen in die Mundhöhle verabreicht. Ein Sprühstoß enthält 2,7 Milligramm Dronabinol und 2,5 Milligramm Cannabidiol, erläutert Krotenhermann. Da die Patienten unterschiedlich darauf ansprechen, muss die wirksamste Dosierung individuell herausgefunden werden. Sie liegt in der Regel zwischen 5 und 20 Milligramm Dronabinol pro Tag, bei Bedarf etwas mehr. Die Verordnungshöchstmenge für Dronabinol beträgt 500 Milligramm Dronabinol in 30 Tagen. Dronabinol-Rezepturen können in Form von öligen oder alkoholischen Tropfen oder als Kapsel mit 2,5, 5 oder 10 Milligramm Dronabinol hergestellt werden.
Wird Sativex aufgrund einer multiple Sklerose-Erkrankung gegen spastische Krämpfe eingesetzt, übernimmt die gesetzliche Krankenkasse dafür die Kosten. Zurzeit kostet die kleinste Einheit Sativex 223 Euro und 500 Milligramm Dronabinol als Lösung etwa 400 Euro. Außerdem darf der Cannabiswirkstoff Dronabinol auf einem Betäubungsmittelrezept verschrieben werden. Da Dronabinol aber arzneimittelrechtlich in Deutschland nicht zugelassen ist, stehen die Krankenkassen hier nicht in der Pflicht der Kostendeckung. Das Bundessozialgericht hat in einem Grundsatzurteil die Leistungspflicht für Dronabinol und damit die Kostentragung durch die gesetzlichen Krankenkassen verneint, erklärt Claudia Wittmeier, Referentin des GKV-Spitzenverbandes. Eine Wirkung gegen Schmerzen, dem zweiten großen Einsatzbereich, ist unseres Wissens nur in kleineren Studien untersucht, die allenfalls Hinweise auf einen Nutzen erlauben, einen echten Nutzen aber nicht ausreichend nachweisen können. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch die medizinische Verwendung ansonsten nicht verschreibungsfähiger und sogar illegaler Cannabisprodukte erlaubt sein, berichtet Krotenhermann. So hat das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem Urteil vom 24. Juni 2004 festgestellt, dass die Einnahme von Cannabis zur medikamentösen Behandlung aus Notstandsgesichtspunkten gerechtfertigt sein kann, wenn sie zur Abwendung schwerer Gesundheitsbeeinträchtigungen erfolgt. Seit 2007 haben nach Angaben von Mike Pommer, Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, 394 Patienten Anträge auf Erteilung einer Ausnahmeerlaubnis zum Erwerb von Cannabisblüten aus der Apotheke zur Anwendung im Rahmen einer medizinisch betreuten und begleiteten Selbsttherapie gestellt. 221 Patientinnen und Patienten erhielten eine entsprechende Erlaubnis. In fast 90% der Fälle bezieht sich die Ausnahmeerlaubnis auf den Erwerb von Cannabisblüten, nur in knapp 10% auf den deutlich teureren Cannabisextrakt. Für die Ausnahmegenehmigung muss der behandelnde Arzt überzeugend darlegen, dass alle alternativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, dass sie entweder nicht ausreichend wirksam sind oder zu starke Nebenwirkungen verursachen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Barbara Erbe aus Frankfurt. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.